Das ist Sehnenstark, der Podcast, der eintaucht in die Welt von Patella- und Achillessehnenschmerzen. Praxiserprobte Reha-Konzepte und die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse erwarten dich hier. Also Ohren auf und reingehört.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sehnenstark. Heute wird es mal wieder richtig nerdig. Normalerweise sprechen wir immer sehr viel über die Praxis. Heute geht es mal um die Theorie, die sich mit der Praxis beschäftigt. Und da haben wir eine kleine Wissenschafts-Masterclass vorbereitet mit dem Menschen, der mir auf jeden Fall mehr über wissenschaftliches Arbeiten beigebracht, und zwar viel, viel mehr als alle meine wissenschaftlichen Arbeitenkurse in der Uni zusammen. Das kann man, denke ich, ganz gut so sagen. Da habe ich viel darüber gelernt, wie man in verschiedenen Zitationsstilen Quellen zitiert, aber auf jeden Fall nicht, wie man Research einordnet und wie man Studien versteht. Und deswegen ist das hier heute mein Go-To-Guy, der Frank. Der darf sich gleich auch nochmal vorstellen. Aber vorher möchte ich das Thema einmal kurz anteasern. Wer mir auf Instagram folgt, hat das vielleicht schon mal gesehen. Es wurde mir auch sehr, sehr häufig geschickt. Und zwar gab es ein neues sogenanntes Cochrane Review, was sich mit Patellaspitzensyndrom oder Patellasehnenschmerzen und Krafttraining befasst hat. Und das hat ein ziemlich brutales Fazit gezogen, nämlich wir wissen nicht, ob Krafttraining beim Patellaspitzensyndrom überhaupt hilft. Bumm. Das klingt jetzt natürlich erstmal nicht so cool, weil im Endeffekt ist es ja das, was wir euch seit Jahren als das Kernelement verkaufen, was unser Coaching ausmacht. Und meine erste Reaktion, als ich das gesehen habe, ohne natürlich wahnsinnig besonders darüber nachzudenken und sehr impulsiv war, habe ich gedacht, sind die alle besoffen bei Cochrane? Haben die alle Lack gesoffen? Als ich das kurz überflogen habe. Und ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie jemand, der vielleicht nicht wissenschaftlich arbeitet, jeden Tag in der Praxis sieht, dass das, was er tut, eigentlich funktioniert. Und dann kommt jemand an und klatscht ihm eine Studie vor die Nase und sagt, hier, pass auf, laut dieser Studie funktioniert das aber gar nicht. So ein bisschen habe ich mich gefühlt und dachte mir, okay, das kann aber nicht sein. Ich muss mich da ein bisschen genauer mit auseinandersetzen. Und dann gab es auch einige Physio-Influencer, die quasi so gepostet haben. Haut seinen Namen raus. Ich denke, das ist okay. Der hat es in den Stories erwähnt. Der gute Ben Cormack, der ist in der evidenzbasierten Physio-Szene auch bekannt, hat dann so gesagt, so, bist du bereit, deinen Bias zu hinterfragen? Und dann hat er das so präsentiert, so nach dem Motto, ha, ihr Trottel seid alle reingefallen und habt alle nur Krafttraining für das Patellaspitzensyndrom gemacht. Aber hier, dieses neue Cochrane Review zeigt, dass das eigentlich gar nicht so ist. Und das hat mich natürlich auch sehr, sehr getriggert, muss man sagen, weil ich hier sitze und sage, naja, aber ich sehe ja jeden Tag, dass es halt funktioniert. Was ist denn da los? Und deswegen müssen wir uns das Ganze noch ein bisschen genauer anschauen. Ihr habt euch das ja auch gewünscht. Ihr habt eine Umfrage gemacht auf Instagram. Da kam sehr deutlich raus, wir sollen uns das Ganze nochmal im Detail anschauen. Und als ich dich gefragt habe, deswegen, das möchte ich gerne noch mit reinbringen, bevor du dich vorstellst, Frank, ich habe dich ja gefragt zu dem Thema oder beziehungsweise habe meinen Unmut in unserer Gruppe kundgetan. Dann hast du gesagt, wenn die Jungs von Cochrane schreiben, High Uncertainty, also hohe Unsicherheit, und dann kannst du damit, egal welches Ergebnis, halt einfach ignorieren. Das fand ich geil.
Ja, und das sagt dir halt nichts, ne?
Das ist die gute Zusammenfassung, aber wir wollen auf jeden Fall noch ein bisschen genauer hinschauen, was sie überhaupt schreiben, was deren Kritikpunkte sind, was ein Cochrane Review überhaupt ist. Aber dafür, Frank, wer die letzte Folge oder die Folge mit dir nicht angehört hat, wer bist du, was machst du, warum kannst du darüber überhaupt was erzählen?
Okay, also mein Name ist Frank Teger, ich bin der Ausbildungsleiter von der Deutschen Kraft- und Konditionstrainerakademie, die ich auch zusammen damals mit Nils und ein paar anderen Teilnehmern gegründet habe. Und eigentlich komme ich aber ein bisschen aus der Psychologie. Ich habe Organisationspsychologie studiert und bin ewig allerdings am Thema Training hängen geblieben seit meiner Jugend. Und ich würde sagen, also klar, auf der einen Seite hat es mir sicherlich geholfen, dass wir Psychologen grundsätzlich immer nicht unbedingt als ganz tolle Wissenschaftler gesehen werden, sondern als Laberfach. Was halt lustig ist, weil um die Probleme zu lösen, die wir lösen, haben Psychologen ungefähr die halbe heute verwendete Statistik irgendwann mal erfunden, amüsanterweise. Gerade um dieses Problem zu lösen. Das heißt, daher kenne ich, wo du sagtest, dir wurde das nicht so beigebracht in den wissenschaftlichen Arbeitenkursen. Bei uns war es wirklich so, jede Woche, du hast eine Studie, analysier das Ding, sag, was haben die gemacht, können die überhaupt sagen, was sie machen und so weiter. Und auf der Basis habe ich mal angefangen, mein Training aufzubauen. Das ist dann irgendwann etwas ins eskaliert, in sehr in Personal Training neben dem Studium, in Bücher, die ich geschrieben habe, über 800 Seiten, über Training. Und sagen wir so, ich glaube, inzwischen bin ich endlich an einem Punkt, wo ich sage, ich lese jetzt nicht mehr so viel, was mich überrascht, aber es gibt immer noch Neues. Was mich immer überrascht, ist tatsächlich, wie viel schlechte Wissenschaft es eigentlich gibt. Das ist amüsant. Kann man nicht anders
Da kommen
sagen.
wir auch gleich nochmal
Kommen
dazu.
wir definitiv dazu. Aber ich denke, das Spannende ist halt, dass was ich in meiner ganzen Karriere, was das Thema angeht, gelernt habe, ist, die Wissenschaft schreitet immer wieder voran, macht neue Dinge. Das heißt aber nicht, dass Dinge unbedingt besser sind. Und nur weil es eine Studie gibt, das ist halt nicht unbedingt, also die Studie sagt so und so oder die Evidenzlage sagt so und so. Das ist meistens erst der Anfang eines jeden tiefen Rabbit Holes, wenn du dich mit jedem neuen Thema beschäftigst, weil die Frage ist oftmals, sagen die das denn wirklich? Oder was sagen die denn eigentlich wirklich? Das heißt, ich habe eine Studie, um etwas zu definieren, da beginnt normalerweise erst die ganze Diskussion. Also das ist nicht irgendwie ein schlagendes Argument, sondern das ist eigentlich das Eröffnungsspiel, der Eröffnungsball für die ganze Diskussion. Ich glaube, das übersieht man oftmals und hier ist es ja genauso.
Jo, da wollen wir auf jeden Fall gleich nochmal dazu kommen. Für jeden, den das interessiert, Frank hat eben, wie er gerade schon gesagt, ein paar Bücher geschrieben über Ernährung zum Beispiel, über Training. Und die werden wir natürlich auch in den Shownotes verlinken. Kann ich absolut jedem ans Herz legen, der sich für diese beiden Themen interessiert, also Krafttraining und oder Ernährung. Und muss mir auch dazu sagen, ne, während der Covid-Zeit hast du dich ja auch extrem intensiv mit den ganzen Studien zum Thema Covid auseinandergesetzt und hast da ja auch tatsächlich ja, Gastbeiträge bei verschiedenen Seiten veröffentlicht, wo du dich mal, also wo du da mal ein bisschen aufgeräumt hast, wo es im Endeffekt ja darum ging, die wissenschaftlichen, die oder die Methodik und so weiter mal ein bisschen auseinanderzunehmen, was viele da eben nicht konnten oder nicht verstanden haben. Und du hast dich da ja auch in Rabbit Hole begeben. Also da sieht man ja, dass diese generelle Herangehensweise eben dann auch einen sehr, sehr starken Übertrag auf andere Bereiche haben kann. Also das zeigt ja einfach nur, wie versiert du da bist. Aber deswegen, du bist zwar kein Physio und beschäftigst dich auch nicht wahnsinnig viel mit Schmerzen, aber eben mit Wissenschaft. Und deswegen wollen wir dieses Cochrane Review jetzt mal ein bisschen auseinandernehmen. Dafür ist aber erstmal ganz wichtig zu klären, weil die meisten von euch haben das wahrscheinlich nicht so gehört, was ist denn ein Cochrane Review?
Was ist ein Cochrane Review? Dazu müssen wir erstmal die Frage stellen, was ist eigentlich eine Meta-Analyse? Am
Ja,
Ende,
oder generell, was ist
genau,
ein Review, ne?
das ist ein Review, genau, weil tatsächlich ein Cochrane Review ist tatsächlich eine systematische Review zusätzlich zu einer Meta-Analyse zu einem bestimmten Thema. Was heißt das? Der Sinn einer Meta-Analyse ist folgendes: Man hat einen Haufen an Studien verschiedenster Qualität, die durchgeführt wurden. Und manchmal sagt die eine Studie dies, bei der anderen Studie kommt das raus. Das heißt aber nicht unbedingt, dass in dieser Studie die gleichen Dinge gemacht wurden jeweils. Das heißt, man kann sie nicht unbedingt vergleichen. Das heißt, ich brauche am Ende eine Methode, um das Feld einigermaßen aufzuräumen, um tatsächlich übergreifend über verschiedene Ergebnisse, mal Ergebnisse zusammenzufassen. Und da gibt es verschiedene Methoden. Das eine ist halt das Klassische, was man eben hat, wenn es um die rein quantitative Zusammenfassung von Ergebnissen geht, das ist eine Meta-Analyse. Das heißt, ich schmeiß meine Ergebnisse zusammen, ich bewerte sie anhand der Qualität. Dann kommt es tatsächlich sehr stark darauf an, wie meine sogenannten Inklusionskriterien sind. Zu dem Thema kommen wir gleich im Detail, weil es ist tatsächlich auch so ein bisschen der Witz bei Cochrane Reviews. Und sobald ich halt quasi, dann entscheide ich halt, welche Studien kommen rein, welche werden komplett außen vor gelassen. Ja. Und da gibt es teilweise, je höher der Goldstandard tatsächlich ist und je kleiner der Effekt, den wir suchen, desto höher muss eben dieser Standard sein. Und da kann es halt einfach mal sein, dass 90% aller Studien, die bisher durchgeführt wurden, auch komplett ignoriert werden. Das ist auch normal. Ne? Da ist ja nichts Schlimmes dabei. Das ist eine Frage der Inklusionskriterien. Generell ist es so, also in der Psychologie kennen wir es zum Beispiel, dass Effekte gerne verschwinden, je höher wir die Inklusionskriterien ansetzen. Das heißt, je besser die Studie, desto unwahrscheinlicher ist es eigentlich, dass am Ende auch wirklich da etwas bei rauskommt, wo ich, sage ich mal, die gemessene Effektstärke signifikant dann so richtig groß ist. Ist halt schade bei uns, weil man damit echt wirklich viele Daten einfach, ich sage mal so, manche Studien brauchst du eigentlich auch gar nicht zu Ende führen. Die kannst du da, kannst du deine, die sind das Geld am Ende nicht wert, was sie, ne, was man am Ende ausgegeben hat. Jetzt, der nächste Schritt ist aber die Frage zu stellen, okay, ich habe ja nicht nur quantitative Daten, sondern ich möchte ja auch tatsächlich vielleicht mal ein paar Fragen stellen oder bestimmte Dinge gegenüberstellen. Und da ist das typische Tool tatsächlich so eine narrative Review oder ein systematischer narrativer Review. Was so viel heißt, wie man ordnet dieses Feld. Man liest sich ein paar Studien durch, man guckt sich die wichtigen Sachen dazu an und beginnt eine Suchstrategie zu entwickeln zu allen möglichen Themen eben für so ein Review. Und da sind dann wieder Themen drin und die schreibe ich mir wieder auf. Und dann versuche ich mir jeden Engel anzuschreiben und irgendwann bekomme ich quasi so eine Art Literaturübersicht, die versuche ich dann zu verschiedenen Themen zusammenzufassen. Das heißt, ein narrativer Review, wie es so schön heißt, narrativ, heißt, ich beschreibe die Unterschiede in den Studien, ich beschreibe, worum es geht, ich beschreibe auch die Ergebnisse, aber ich mache jetzt nicht unbedingt eine mathematische Untersuchung. Und bei Cochrane ist das ein bisschen anders. Cochrane ist quasi ein Protokoll, bei dem man wirklich davon ausgeht, es geht um eine vollständige systematische Aufarbeitung. Das heißt, ich habe auch eine systematische Suchstrategie. Ich suche nach diesen Dingen und das Protokoll ist tatsächlich schon peer-reviewed. Das heißt, bevor irgendjemand sucht, wird tatsächlich schon das Protokoll veröffentlicht und das Protokoll wird schon kritisiert. Und wenn das Protokoll dann verbessert ist, dann ist quasi schon bevor wir überhaupt eine Suche starten, haben wir quasi schon unser erstes Paper draußen. Und das geht halt darum, dass es möglichst standardisiert und möglichst eben genau diesem Protokoll entspricht, was vorangesetzt wurde für hohe Qualität.
Was aber auch, um das schon mal vorwegzunehmen, was aber natürlich für einige Felder dann besser passt von der Art, wie man das Ganze bewertet und für andere nicht so gut.
Ja, es ist halt schade, man muss halt sagen, das ist ein Problem, das man in vielen Feldern nicht gut lösen kann. Ja, manchmal schlägt ja einfach die Praxis ein. Ne? Oder wie man mir im Fall immer sagte, manchmal schlägt die normative Kraft des Faktischen zu und dann ist das halt so, da kannst du halt nichts machen. Und dazu gehört unter anderem, dass es teilweise unmöglich ist, die rein aus der Statistik geforderten Zahlen an Probanden, die du eigentlich brauchst, um eine bestimmte statistische Power zu erreichen, die kriegst du nicht. Die wirst du nicht kriegen. Das wird nicht funktionieren. Deswegen ergibt es eigentlich.
Also ein Thema, gehen wir ja gleich nochmal drauf ein. Ja, nimm das mal nicht so zu sehr vorweg.
Ja, okay. Ja. Und das ist eben ein Ding. Das heißt, so ein Cochrane Review, da hast du am Ende dann den Spaß, das ist halt sehr hochqualitativ und da wird dann eben auch durchaus eine sehr hohe Latte gesetzt, ne? An was man halt eben da bringt. Und dazu muss man halt eben sagen, dass die meisten Cochrane Reviews deswegen ohne Ergebnis enden. Und ohne Ergebnis heißt nicht, etwas funktioniert oder wurde nicht funktioniert, sondern die Interpretation ist absolut Textbook auf so einem Level, der wirklich ganz, 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 ganz stringent ist, der aber sehr, 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 also es ist wirklich, es geht nicht unbedingt zu zeigen, ob etwas funktioniert, sondern es geht eher darum zu zeigen, wie gut ist ein Feld untersucht und wie sicher sind wir uns, dass wir wirklich auch sagen können, etwas, was wir vielleicht sehen, irgendwelche Signale, die sind halt belastbar. Das ist, glaube ich, so eine gute Beschreibung von einem Cochrane Review. Wenn du am Ende ein Ergebnis hast, was aus einem Cochrane Review rauskommt, kannst du schon sagen, okay, das ist ziemlich belastbar. Und das ist eigentlich auch so die absolute Sicherheit, evidenzbasierte Sicherheit zu schaffen, womöglich.
Genau. Wie sicher können wir uns sein, dass ein gewisser, also dass die Studien, die wir haben, dass die tatsächlich auch diesen Effekt belegen, ne? Also wie gut sind diese Studien methodisch von der Qualität und so weiter, ne? Und das ist ganz wichtig, das ist ein großer Unterschied zu, haben diese Studien, also zeigen die einen Effekt oder zeigen die keinen Effekt oder beziehungsweise ist dieser Effekt da oder ist dieser Effekt nicht da? Das ist ein sehr, sehr großer Unterschied. Also es geht quasi um die Bewertung der Qualität, Bewertung der Evidenz versus eben die Bewertung des Effektes, ob jetzt irgendwas wirksam ist oder nicht. Nur wenn man sich das Ganze jetzt durchliest, also als ich die Zusammenfassung von dieses Reviews gesehen habe, habe ich schon gedacht, das ist aber irgendwie schon sehr, sehr ungeil formuliert, um es mal sehr unwissenschaftlich zu sagen, weil es schon so klingt, als würden sie den Effekt, also die Wirkweise, ob tatsächlich Krafttraining beim Patellaspitzensyndrom funktioniert, auch sehr, sehr stark in Frage stellen. Ich lese das gerade einfach mal vor, ein Punkt, den sie da genannt haben, da schreiben sie, for athletes, we are very uncertain, also sehr unsicher, whether exercise reduces pain compared to no treatment. Das klingt eben danach, ne? Also wir sind uns sehr unsicher, ob Krafttraining Schmerzen reduziert im Vergleich zu keiner Therapie. Strengthening exercises may make little or no difference to function compared to no treatment. Also Krafttraining oder Krafttrainingsübungen machen wahrscheinlich keinen oder nur einen sehr, sehr geringen Unterschied auf die Funktion, also bezogen auf die Funktion der Sehne, verglichen mit keiner Therapie. And little or no difference to function and pain compared to glucocorticoid injections, furchtbares Wort. Also und wenig oder keinen Unterschied auf Funktion und Schmerz, also die beiden zusammen, im Vergleich zu Cortison-Injektionen. So. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, okay, das klingt danach, als würden die sagen, Krafttraining macht keinen Unterschied auf Schmerzen. Krafttraining macht keinen Unterschied auf Schmerzen und Funktionen im Vergleich zu keinem Treatment. Und das ist nicht das, was wir sehen. Also kein Treatment wäre quasi nichts tun, beziehungsweise, ja. Und der Teufel steckt da an der Stelle schon ein bisschen im Detail, weil im Endeffekt haben sie es richtig formuliert, wenn man so möchte. Nur finde ich es semantisch nicht so besonders gut gelungen. Nur ist es eben so, dass semantisch gesehen, die ja eben, so wie du schon gesagt hast, diese Struktur schon vorgegeben haben und sie das deswegen einfach so nehmen. Und wenn man sich das sehr, sehr genau auseinandernimmt, dann weiß man ja auch, warum die das so geschrieben haben. Aber im ersten Moment dachte ich erstmal, die haben Lack gesoffen. Die wollen mir jetzt gerade ernsthaft erzählen, dass die Studienlage nicht hergibt, dass Krafttraining bei Schmerzen und Funktion hilft. Also ich meine, bei Schmerzen ist das eine Sache, aber bei Funktion, also im Sinne von, ne, Kraft wird besser, Ansteuerung wird besser und so weiter, der Muskulatur und der Sehne, das sind ja Sachen, das ergibt ja von vorne und hinten keinen Sinn zu sagen, Krafttraining macht keinen Unterschied in Bezug auf die Funktion im Vergleich zu Nichtstun, weil kann ja rein logisch nicht sein. Wenn ich einen Muskel irgendwie in irgendeiner Weise stimuliere, trainiere, dann muss es irgendeinen Effekt haben, egal ob jetzt klein oder groß ist, im Vergleich zu, wenn ich nichts tue. Deswegen, also da war ich erstmal sehr, sehr stark verwirrt. Aber wie gesagt, der Teufel steckt im Detail. Im Endeffekt waren eben die Kernaussagen, wenn man das jetzt mal so runterbricht, naja, die Studienlage ist sehr, sehr unsicher. Beziehungsweise sie sagt, also wir können basierend auf der Studienlage, auf der aktuellen Studienlage, nicht sagen, ob das eben tatsächlich so ist. Also wir können nicht sagen, ob Krafttraining oder Krafttrainingsübungen Schmerzen reduziert oder die Funktion verbessert, aber im Vergleich mit Nichtstun. Und das ist eben so ein bisschen das Problem, weil es sehr, sehr wenige Studien gibt, die eben genau das untersucht haben oder die genau das untersucht haben. Nämlich, wie schneidet Krafttraining ab im Vergleich zu Wait and See, also Nichtstun. Und das ist eben auch eine Sache, die ich so nicht hundertprozentig auf dem Schirm hatte, weil ich dachte mir, die sind alle besoffen. Ich kenne einige der Studien, weil als ich das Studienregister gesehen habe, was sie da inkludiert haben, habe ich mir gedacht, ich kenne einige der Studien, nicht alle, aber einige der Studien, die zeigen einen sehr, sehr klaren Effekt, was Schmerzreduktion und Funktionsverbesserung angeht. Und jetzt schreiben die da, es gibt keine Evidenz, also die Evidenz dafür ist völlig unklar. Also sind die alle besoffen? So, das war wirklich mein erster Gedanke. Habe ich dir, glaube ich, auch so geschrieben.
Ich glaube ja, ich glaube ja.
Und genau. Und ja, aber vielleicht gehen wir einfach direkt mal, also das waren so die Kernaussagen, ne? Also Studienlage ist sehr, sehr unklar, was eben Schmerzen und oder Exercise Therapy und Schmerzreduktion und Funktionsverbesserung angeht und im Vergleich mit Cortison-Injektionen auch sehr, sehr schwierig zu sagen. Ja? Genauso wie für eine OP, also ob es jetzt besser ist als eine OP. Und ganz wichtig, da wurden nur Studien untersucht, wo es um Athleten ging. Wichtiger Punkt. So. Mhm. Jetzt gehen wir weiter. Was sind denn die Kritikpunkte von dem Ganzen? Vielleicht wollen wir das mal ein bisschen auseinandernehmen. Ein großer Kritikpunkt, den sie anbringen in dem Review, dass sie sagen, wir haben nur sehr, sehr kleine Stichproben, die eigentlich zu gering sind, um da irgendwie eine gescheite Aussage treffen zu können. Frank, sag doch mal was dazu. Was Smartes, was Schlaues. Wie können wir das bewerten?
Wie können wir das bewerten? Das Problem ist ja folgendes. Du hast bei einem Review, wenn du den vernünftig machst, in dieser Form, hast du Vorgaben statistischer Power. Das heißt, damit irgendetwas funktioniert, brauchst du eine gewisse Gruppengröße. Die brauchst du. Und da wird man tatsächlich schon gesagt haben, man braucht eine minimale statistische Power. Ich müsste genau reingucken, wie es im Protokoll steht. Aber das heißt dann oftmals, dass die Anforderungen gestellt werden an das Training, was gemacht wurde und an die Studie selbst. Können wir hier mal reingucken, da ist es nämlich tatsächlich so, irgendwo haben wir nämlich dann auch so eine Liste bei den Cochrane Reviews. Aber vielleicht ist es auch vom Flow her ganz interessant, weil ne, man hat am Anfang tatsächlich 1108 Records über eine Fundersuche gefunden, auf die andere hat man 90, dann hat man geguckt, hat Duplikate reduziert, dann hat man noch 849 Paper. Dann hat man tatsächlich diese 849 Paper sich angeguckt und erstmal geguckt, passen die denn tatsächlich überhaupt in unser Schema? Und dann sind 36 übergeblieben. Das ist auch ziemlich normal, dass man 36 Studien gefunden hat, wo man sagt, oh, die gehen jetzt schon in die Richtung, mit der wir eigentlich arbeiten wollen.
Und das nochmal ganz kurz, ne? Also wenn man die 800 ungrad sind, wenn man eben quasi, also da stehen ja immer die Suchkriterien dabei, ne, für, was ich weiß, Strength Exercises oder Strength Training, Patellatendinopathy und so weiter. Also da sind einfach verschiedene Suchbegriffe, die sie verwendet haben. Dann werden die Datenbanken geschrieben, in denen man nach den Studien gesucht hat. Und dann kamen eben nach diesen Kriterien 800 ungrad raus. Und nachdem sie alles dann eben, nachdem sie ihre Kriterien dann weiter angewendet haben, kamen nur 36 da bei raus. Und das ist tatsächlich was, das klingt ja im ersten Moment erstmal, also muss ich, wenn man sich die Zahlen anguckt, klingt ja schon mal ziemlich dappig, also völlig irre eigentlich.
So, das ist relativ normal.
Ist aber vollkommen normal. Genau, ist vollkommen genau. Normal. Das muss man einfach mal dazu sagen, für diejenigen, die sich vielleicht nicht so viel damit beschäftigen.
Wir sind ja
auch, wenn wir Meta-Analysen angucken, wenn wir Meta-Analysen angucken, ist es genauso. Also da ist auch noch riesige Zahlen am Anfang da und dann wird es immer weiter eingedampft, weil, und das ist ganz, ganz wichtig, damit man das überhaupt vergleichen kann, muss man diese Kriterien anwenden, weil da einfach einzelne Effekte zum Beispiel ansonsten da reingrätschen, die eine Vergleichbarkeit völlig unmöglich machen. Simples Beispiel, wenn ich zwei Studien habe, die zum Beispiel Krafttraining oder wir nehmen jetzt einmal exzentrisches Training bei Achillessehnenschmerzen oder Patellasehnenschmerzen, wenn wir schon beim Thema sind, untersuchen mit der gleichen Übung, aber es ist nicht festgelegt zum Beispiel, wie viele Sätze die machen. Oder es ist nicht festgelegt, wie lange die Bewegungszeit ist. Also zum Beispiel die Time Under Tension. Also die, ne, die Zeit, wie lange die Spannung gehalten wird oder wie lange eine Wiederholung geht. Oder wie häufig die Trainings überhaupt machen in der Woche. Und dann macht zum Beispiel eben das eine, die einen haben es gar nicht aufgeschrieben und in der anderen Studie machen die das Ganze fünfmal und in der nächsten Studie vielleicht einmal pro Woche, dann kann man das nicht vergleichen miteinander, weil die Effekte, die am Ende rauskommen, die sind ja nur spezifisch für die Gruppe, die es einmal gemacht hat, die einen, die es fünfmal gemacht hat und die einmal, da wissen wir es nicht mehr, wie viel es ist, weil sie es nicht beschrieben haben, weil die Wissenschaft vielleicht an der Stelle kacke war oder die Studie. Und das ist ganz wichtig, dass man eben versteht, dass es da verschiedene Kriterien gibt. Und das war jetzt sehr, 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 sehr plakativ und einfach formuliert. Aber einfach nur, damit man versteht, dass es da eben verschiedene Kriterien gibt und dass deswegen auch so viele Sachen da rauswerfen. Und das war, wie gesagt, nur ein sehr, sehr großes, dummes Kriterium, um das mal so zu formulieren.
Naja, wenn wir jetzt hier weitergehen, wird es halt noch ein bisschen lustiger. Weil wir waren ja jetzt bei 36, ne? 36 haben wir gesagt. Jetzt haben wir über 26 von diesen Artikeln, glaube ich, nee, doch 26 Full-Text-Artikel wurden tatsächlich trotzdem noch ausgeschlossen. Und zwar für solche Dinge wie zum Beispiel verschiedene Kriterien, wie zum Beispiel, sie haben tatsächlich sich nur auf Kraftübungen fokussiert, ohne andere Interventionen in irgendeiner Form mit drin zu haben. Ah, spannend. Implementing the same exercise protocol for both groups. Spannend. Tatsächlich spannend. Und dann haben sie eine Population gehabt, die gar keine Patellatendinopathie hatte. Da haben sie also keine ordentliche Kontrollgruppe gehabt. Das ist auch wieder zwei T-Dings rausgeflogen. Was nicht unbedingt so schlimm sein muss, weil man ja auch die Frage stellen kann, ob bei einer normalen Person vielleicht irgendwie Schmerz dann auftritt, wenn man das macht. Oder wenn man anderes hat. Also es ist nicht unbedingt zwingend, dass man so eine Kontrollgruppe haben muss, je nachdem, welche Fragestellung man hat. Aber auch da sind nochmal zwei Artikel rausgeflogen. Und einen Artikel haben sie noch rausgeschmissen bei Lacking Exercise and is an Intervention. Da gab es halt einfach gar keinen Exercise. Dazu muss man jetzt sagen, sie haben ja in dieser Studie auch bei dem Screening dann eben andere Sachen gehabt, wie eben zum Beispiel eine Cortisoltherapie, also Glukokortikoid-Injektionen oder was hatten sie hier noch? Ich glaube, Surgery.
Ja, OP,
sie hat
eine
Surgery,
genau.
Tatsächlich, als Vergleich, ne?
Ja. Ja.
Weil ich auch immer, welche Operation das ist. Das ist also auch noch alles drin. Und am Ende haben sie unglaubliche 7 Studien für die qualitative und 6 Studien in der quantitativen Synthese drin. Was so viel heißt wie, es gibt eigentlich gar nicht wirklich viel belastbare Daten, wo man sagen könnte, okay, die sind jetzt auf dem Niveau, wo man jetzt einen sagen würde, oh, wir wollen eine endgültige Leitlinie schreiben. Dann würden wir hier sagen, so, machen wir nicht. Alles, was wir jetzt machen, ist vorläufig, weil die Datenlage nicht so gut ist, dass wir eigentlich sagen können, wir können das wirklich quantifizieren, weil dazu haben wir einfach zu wenig Daten.
So. Zu wenig vergleichbare Daten.
Ne? Also exakt
also
vergleichbare
die,
Daten.
Die wir in einen Topf werfen können, um sie gescheit vergleichen zu können. Ne?
Ja.
Also, wie gesagt, 800 Studien gibt es, oder haben sie da eben gefunden. Und die kann man sich natürlich alle zusammen anschauen, aber eben, das ist ja der Anspruch von eben so einem Review, dass man das eben zusammenfassen kann und dann eben eine generelle Aussage treffen kann. Dafür muss eben die Vergleichbarkeit einfach gegeben sein.
Mhm. Genau. Wenn wir jetzt auf Seite 17 gucken, ne, da hast du wahrscheinlich dir auch schon angeguckt, wo diese ganzen Protokolle gezeigt werden, dann siehst du ja auch, selbst die verglichen werden, sind jetzt schon unterschiedlich. Bei dem einen war es ein 24-Wochen-Kraftprogramm mit Eccentric Squats auf einem 25-Grad-Decline-Board, unilateraler Knieflexion bis 60 Grad. Und dann gab es eine konzentrische Phase, die bilateral war. Whatever. Ja, und dann tatsächlich mit einer Scale. Bei dem anderen waren es tatsächlich einfach Standard Quadriceps femoris and hamstring muscle stretches twice daily, 7 days a week, targeting the involved site only for 8 weeks. Aha. Das eine war jetzt schon mal ein Stretching-Programm. Aha. Okay. Steht nicht von Strengthening, sondern Stretching-Exercise. Ne? Kongska 2009, traditional Strengthening-Exercise, including leg press and hack squat 3 times a week. 4 sets of each exercise, bla bla bla, von 15 RM zu 6 RM über, ne, also wahrscheinlich irgendwas klassisch linear periodisiertes. Kann ich jetzt schon mit dem ersten Programm nicht vergleichen, weil das hat der nach visuell analoger Pain Scale gearbeitet. So. Dann kommt das nächste und das geht ja so weiter. Ne? Also du merkst dann auch schon, ja, interessant, aber wir haben hier trotzdem Sachen zusammengeschmissen, die sind eigentlich nicht unbedingt vergleichbar, weil es nicht das gleiche Programm ist. Also es nicht, gibt nicht irgendjemand, der gesagt hat, ey, ich habe jetzt das, also dann kannst du ja irgendwann machen, zum Spaß, das Heimprotokoll für Patellatendinopathie oder so, keine Ahnung, ja. Wenn es das so gibt, wenn es man nicht wieder im Boutique-Modus ist und alles maßschneidern muss, was ja oftmals leider so ist, ne, man könnte dann halt sagen, okay, es gibt dieses eine standardisierte Protokoll, es wäre schön, wenn 5 Studien das benutzen würden. Machen sie nur meistens nicht. Und hier war es halt auch nicht so. Es waren halt Strengthening Exercises mit den verschiedensten Rep Ranges und nicht mal unbedingt isometrische oder isokinetische Bewegungen. Auch das kann man ja noch unterscheiden. Also es ist komplett viel zusammen, was hier sehr unterschiedlich ist. Ja, also es ist schon schwer wirklich vergleichbar, besonders, ich meine, eins, das wir es auch bemerkt haben. Teilweise gab es halt nur eine RCT für eine spezifische Frage, die sie dann drin hatten. Und dann denken wir, okay,
ja.
Gut, das ist halt keine Meta-Analyse dann, wenn du nur eine RCT hast. Da wird nichts gepoolt, da ist eine RCT.
Ja. Aber lass doch nochmal, also ja, genau, also das macht's, und das ist ein zusätzlicher Punkt, den ich mir so noch gar nicht aufgeschrieben hatte, aber genau, also das Problem haben wir ganz, ganz häufig eben, dass da sehr, sehr unterschiedliche und verschiedene Protokolle einfach verglichen werden, die aber nicht alle genau den gleichen Kriterien folgen. Ne? Und also wenn das so wäre, dann könnte man das eben auch vergleichen, aber das wird eben ganz häufig nicht getan. Und dann haben wir eben dieses Problem der Vergleichbarkeit überhaupt. Dann fliegen ganz, ganz viele Sachen raus und am Ende haben wir dann nur noch ganz, ganz wenige Studien, die wir überhaupt dafür verwenden können. Aber nochmal zurück zu dem Thema mit den Stichproben, der Stichprobengröße, um das vielleicht nochmal für diejenigen klar zu machen, die das sowas nicht hundertprozentig auf dem Schirm haben, weshalb man eben überhaupt einfach eine gewisse Größe an Stichproben braucht. an Stichproben, eine gewisse Größe an Grundgesamtheit braucht, die man eben an Probanden braucht, die man testet. Stellt euch vor, ihr habt 10 Leute, mit denen ihr eben ein gewisses Protokoll macht, und von diesen 10 Leuten sind zufälligerweise jetzt vielleicht, also ihr macht da ein Krafttrainingsprotokoll, ne, und vergleicht 10 Leute mit 10 anderen, und die eine Gruppe mit den 10, die macht eben dieses Protokoll. Aber ihr habt da jetzt zufälligerweise von diesen 10 Leuten 4 noch mit drin, die nicht nur ein Patellaspitzensyndrom haben, sondern noch eine andere Problematik, zum Beispiel eine Hoferitis, also eine Entzündung vom Hofer'schen Fettkörper. Und dann reagieren die ja schon mal nicht ganz so wie die anderen. Ja? Und auf einmal schlägt das, also das Protokoll kann vielleicht super gut sein, aber es schlagen jetzt, also es sind quasi vielleicht schon mal 6 von 10 eigentlich nicht so, also passen eigentlich, beziehungsweise 6 von 10 haben ein sehr, sehr gutes Ergebnis, 4 von 10 nicht, und dann ist das schon der Effekt schon wieder so, weiß ich nicht, wie gut das sozusagen ist. Wenn wir das Ganze aber quasi, weil das jetzt gar nicht so ein wahnsinnig gutes Beispiel war, aber machen wir mal trotzdem weiter, wenn wir jetzt auch mal 100 Leute nehmen würden, dann wären es, hätten wir eben diesen Zufall deutlich reduziert, weil wir haben jetzt einfach quasi ein bisschen Pech gehabt, dass jetzt sehr, sehr viele in unserer Stichprobe eben drin waren. Das waren jetzt eben 4, was ja an sich nicht viel ist, aber im Vergleich zu 10 insgesamt natürlich schon. Wenn wir jetzt nur 4 insgesamt bei 100 Leuten mit drin hätten, dann sind es auf einmal nur noch 4%. So. Und deswegen müssen wir einfach sehr, sehr stark aufpassen mit kleinen Stichproben, dass dieser Zufälligkeitseffekt, dass der nicht irgendwelche Effekte ausspuckt oder eben Effekte zunichte macht, weil eben die Stichprobe insgesamt einfach zu niedrig ist, zu klein ist. So. Und deswegen müssen wir da eben einfach sehr, sehr stark aufpassen, wenn wir zu kleine Stichproben haben. Weil da einfach der Zufall eine große Rolle spielen kann, was das angeht. Ne? Aber das ist ja eben einfach auch eine Sache, die wird ja zwar kritisiert, aber da ist das, da clasht jetzt auch wieder so ein bisschen das, die Realität mit der Methodik, weil wir wissen einfach, also zum einen haben sehr, sehr viele sportwissenschaftliche Studien das Problem oder auch physiotherapeutische Studien das Problem, dass sie eine sehr, sehr geringe Stichprobengröße haben. Und ich weiß es eben, weil ich auch mit vielen Researchern immer wieder in Kontakt bin, dass sie unfassbare Probleme haben, einfach genug Leute mit Patellaspitzensyndrom zu finden, die bereit sind, so eine Studie zu machen. Weil es natürlich, weil es erstmal nicht so wahnsinnig viele Leute damit gibt. Und dann gibt es eben auch einfach nicht so viele Leute, die darauf überhaupt aufmerksam werden, auf so eine Studie und so weiter. Und da dann eben mit reinkommen. Dann gibt es eine hohe Rate an Dropouts, also an Leuten, die dann nicht mehr weitermachen, aus den unterschiedlichsten Gründen, vielleicht weil es einfach das Protokoll zu schmerzhaft ist oder es ihnen nicht passt oder sie das nicht durchziehen und nicht reporten. Und also gibt es ganz, ganz viele verschiedene Gründe, weshalb die dann eben herausfallen. Und deswegen haben wir generell dieses Problem einfach. Und das ist natürlich ein valider Kritikpunkt, weil es rein statistisch gesehen ganz wichtig ist, dass wir eben eine große Stichprobengröße haben. Aber häufig unter realistischen Umständen einfach nicht so machbar, wie das gefordert wird.
Ja, allerdings. Das heißt, das ist halt so, da kommt halt einfach die Kraft der Realität und ja, dann sagt man halt, man nimmt halt das, was man kriegt, und das ist halt nicht so gut, wie man es gerne hätte, aber es ist halt zumindest immer mal, es ist ein Signal, sagt man so schön. Also es ist immer
genau.
So
da kommen wir auch auf jeden Fall am Ende nochmal dazu, zu meinem Gedanken, den ich da hatte. Aber um da mal weiterzumachen, ne, also jetzt haben wir schon eben, wie gesagt, das Problem, dass wir da relativ hohe Dropout-Quoten immer wieder haben, eine kleine Stichprobe. Und ein Kritikpunkt von dem Cochrane Review war ja auch, dass sie schreiben, dass es keine Studien gab, keine oder kaum eine, ich glaube keine sogar, die ein Strength-Training-Protokoll, also ein Krafttrainingsprotokoll für Patellaspitzensyndrom mit einem Placebo- oder einem Sham-Protokoll verglichen haben. Einfach um das nochmal kurz zu erklären, wenn wir zum Beispiel eine Injektion haben, also wenn wir testen, ob eine gewisse Spritze funktioniert oder nicht funktioniert, dann ist es relativ simpel, dann kann man in die eine Spritze, also kann man eine Gruppe nehmen, die bekommt in die eine Spritze eben dann ihr Cortison zum Beispiel, wenn das getestet werden soll, und die andere Gruppe bekommt in die Spritze dann einfach nur eine Kochsalzlösung. Und logischerweise, die Gruppen sollten nicht wissen, was sie bekommen. Dafür gibt es eben diese Verblindung. Aber dass diejenigen, die das bekommen, können nicht wirklich von der Spritze unterscheiden, ob sie das bekommen, also ob sie das Mittel bekommen oder eine Sham-Spritze bekommen. Das ist ganz wichtig. Beim Krafttraining ist das ein bisschen schwierig, oder, Frank?
Also Das ist wieder das Ding, wo wir bei verschiedenen Protokollen sind. Man müsste vielleicht einfach sich überlegen. Und da, also man kann es schon hinkriegen, aber also ich sag mal, in der Psychotherapie war es so, dass wir Ewigkeiten warten mussten, bis wir, also es hat 30, 40 Jahre gedauert, bis man am Ende dann wirklich mal die Studien gemacht hat, die dann klar bewiesen haben, dass Psychotherapie funktioniert mit über 10.000 Teilnehmern und solchen Geschichten. Also es geht schon. Da hat man das über Wartelisten gemacht. Also die eine Möglichkeit ist quasi wirklich gegen nichts zu tun. Sham, da müsste man jetzt festlegen, was eigentlich Sham ist. Das heißt, du könntest natürlich sagen, okay, wir nehmen sogar die gleichen Übungen, aber das eine machen wir, keine Ahnung, so, dass man sich nur ein bisschen bewegt oder so. Und dann gucken wir, ob das in der, wie stark das in der Gruppe, die nichts macht, ne, ob es da einen Effekt gibt. Man müsste sich also überlegen, was ist eigentlich der Auslöser für eine Verbesserung und wie kann ich diesen Auslöser vermeiden? Ja, ich kann jetzt zum Beispiel sagen, hey, okay, ich mache 3x15 irgendwie mit einem Gewicht, das ein Witz ist. Das könnte ich jetzt probieren. Aber trotzdem hätte ich ja immer noch die Bewegung drin. Das heißt, ich kann noch
Genau,
den
und das
Faktor
wird
Bewegung
am
nicht
Ende trotzdem einen
rausnehmen.
gewissen Effekt haben.
Genau.
Das ist oder kann.
Genau, da muss man sich eben überlegen, was ist es tatsächlich, was die, dass die einen Effekt hat. Also es gibt ja auch zum Beispiel die krudesten Theorien, warum man bestimmte Sachen macht. Aber zum Beispiel eine Klassiker, den ich noch kenne, ist, dass man zum Beispiel Tissue Reconditioning über 20 bis 30 Sekunden Isometrie macht. Okay, kann man machen. Wunderbar. Keine Ahnung, ob das funktioniert, weiß nur, eigentlich die Leute machen es. Aber es ist, wenn ich jetzt sage, okay, es ist halt der Anpressdruck, dann könnte ich jetzt sagen, okay, jetzt habe ich mehr Bewegung drin, aber die Bewegung wird wahrscheinlich nicht sein. Wenn ich aber keine Ahnung habe, was der eigentliche Auslöser ist, was ich eigentlich gerade wirklich erforschen will, und dann ist es natürlich schwierig, weil ich kann jetzt nicht sagen, dass mein Sham besser ist als nichts. Weil es kann halt auch sein, dass ich keine Ahnung habe, was der eigentliche Auslöser ist, der das, was ich mache, jetzt besser macht. Und dann schneiden die Gruppen auf einmal gleich gut ab. Kann auch sein. Dann sitzt du da und sagst, oh, es gibt überhaupt keinen Effekt. Und er kann sagen, ja, es gibt schon Effekte, weil irgendwie sind beide besser geworden. Das eine ist jetzt nicht besser als das andere. Ich glaube, unser Placebo-Protokoll ist einfach scheiße. Und das passiert auch durchaus. Ja, also es
Ja.
gibt gigantische Diskussionen darüber, über die Art, was man macht in der Wissenschaft überall. Bestes Beispiel ist, dass ich ungefähr 50 bis 60% aller Ernährungsstudien komplett ignoriere, weil sie auf tatsächlich auf Dietary Recall basieren. Dietary Recall 7 Tage zurück. Und Dietary Recall ist was anderes als zu sagen, ich schreibe jetzt 7 Tage am Stück auf, was ich gegessen habe,
Also
versus
ne.
nur, ne?
Um es zu verstehen, das
Ja.
heißt, dass man nach 7 Tagen
Genau.
quasi aufschreibt, was man die letzten 7 Tage gegessen
Genau.
hat.
Und die andere Möglichkeit ist, ich schreibe 7 Tage auf. Das heißt, wenn ich das, wenn ich aber sagen will, ich möchte mich daran erinnern, dann schmeiße ich das weg, weil ich weiß jetzt schon, dass alles, was da aufgeschrieben ist, so wild daneben ist. Ich kann mich gerade noch 2 Tage zurückführen, erinnern, was ich im Schnitt esse. Die Leute geben dann irgendeine Durchschnittsernährung an. Und genau das Gleiche hast du ja eben hier auch, dass du dir überlegst, was sind halt die Sachen, die wir machen können? Und ist das jetzt die große Kritik? Es war keine Scherben da, ja. Aber dazu müsste ich ja erstmal wissen, welchen Mechanismus ich wirklich teste. Und wenn ich das nicht weiß, dann sollte ich zumindest erstmal gegen Null arbeiten und dann erst gegen Placebo. Ja.
Ja, aber das war ja auch eine Kritik, dass sie gesagt haben, naja, es gibt wenige oder kaum Studien, die sich quasi mit Krafttraining, also die Krafttraining mit einer Wait-and-See-Gruppe verglichen haben. Und das ist jetzt auch wieder so natürlich so eine methodische Kritik, die aber auch so ein bisschen auf die Realität clasht, weil wenn man sich das Ganze jetzt anschaut, aus unserer Sicht ganz viele Leute kommen ja eben auch dazu, zu uns, ne, die eben genau das gemacht haben, Wait-and-See, im Sinne von wie heißt es, da sitzen und Tee, nee, Tee, abwarten und Tee trinken, so rum. Also die quasi Pause gemacht haben, Sportpause gemacht haben und dann eben ja, keine Verbesserung hatten. So. Und wenn wir dann eben direkt ins Krafttraining reingehen, natürlich mit den anderen Sachen, die dazukommen, mit Belastungsmanagement und so weiter, dann hätte man eben einen Effekt. Oder dann sehen wir eben den Effekt. Aber das ist halt eben auch ein bisschen schwierig, weil Wait and See ist natürlich auch rein moralisch gesehen oder rein ethisch gesehen immer so ein bisschen tricky, ne? Wenn jemand ankommt und sagt, Schmerzen, wird dann in eine Studie gesteckt und darf dann einfach nur nichts machen, weil er eine Kontrollgruppe ist. Ja, weiß ich nicht, ne? Also was die Dropout-Quoten da angeht, will ich das möchte ich nicht wissen, was da passiert. Da werden wahrscheinlich relativ viele Leute sich verabschieden, weil sie sagen, ja klasse, jetzt habe ich mich für so eine Studie angemeldet, habe die Hoffnung, dass es dadurch besser wird und dann bin ich in der Gruppe, die nichts machen darf. So. Ist halt auch einfach schwierig, ne? Und rein von dem, was wir...
Das Waitlist. Man sagt ja, den Leuten, aber, man gibt den Leuten einfach einen anderen Termin, wann die Studie startet.
Ja, aber das ist ja eben schon insgesamt einfach so ein bisschen tricky, ne?
Ja.
Um das mal so zu sagen.
Also für Wissenschaft muss man manchmal ein bisschen abgefuckt sein.
Das auf jeden Fall.
Das ist tatsächlich so.
Was haben Sie noch kritisiert? Sie haben noch kritisiert, dass es ein sehr, sehr hohes Bias-Risiko gab. Hast du dir diese Sektion mal angeguckt? Weil das fand ich sehr, sehr interessant.
Es ist auf jeden Fall so, dass es ein hohes Bias-Risiko gibt, weil du ja so wenige Studien hast. Das heißt, also du hast ja irgendwo haben sie hier die Zusammenfassung. Wo war das? Ich gehe da mal hoch. Die haben ihr eigenes, genau, Data and Analysis. Wo haben sie das Thema Bias? Müsste ja dann tatsächlich irgendwo...
Auf Seite 18.
Auf Seite 18? Ah.
Ja.
Oder haben sie haben sogar Graphen gemacht. Sehr gut. Okay. Ja, da ist jetzt tatsächlich dann das Thema, dass Blinding ganz wichtig ist und das fliegt halt raus. Du kannst in dem Bereich kein Blinding so machen, wie man das gerne hätte. Das geht einfach nicht. Also,
ja, also wenn man zum Beispiel verblindet, also generell, wenn wir eine Studie machen, dann wollen wir natürlich im besten Fall, dass weder die Partizipienten, die Probanden noch die Wissenschaftler, die das Ganze durchführen, wissen, ob der oder diejenige, die es gerade macht, also ob der Proband gerade quasi eine Wirkung bekommt, ein wirkungsvolles Mittel, egal was das ist, oder eben nicht. Weil das eben auch wieder Effekte hat. Das ist eben das Problem. Also wenn der Arzt eben weiß, er spritzt demjenigen gerade ein Placebo, dann ist er vielleicht irgendwie ein bisschen lockerer, macht es nicht so präzise, verhält sich anders und das merken Patienten dann und haben deswegen auch gar nicht so die Erwartungshaltung, dass es funktioniert und das verzerrt das Ganze wieder sowas.
Mhm.
Beim Thema Krafttraining ist das natürlich immer sehr, sehr schwierig, weil die Wissenschaftler sich natürlich sehr, sehr genau damit auseinandersetzen und einfach natürlich auch kontrollieren müssen, zum Beispiel, dass die Leute eben das auch so durchführen, wie sie es durchführen müssen. Da hatten wir auch schon Unterhaltung mit unserem Kollegen Brad Schoenfeld, der Studien zum Krafttraining oder zum Hypertrophietraining ganz viel gemacht hat und da seine Leute eben dazu angehalten hat, die Leute zum Beispiel wirklich, dass die Leute wirklich Muskelversagen erreichen in Studien, dass das ganz, ganz wichtig ist, dass sie das, dass sie ja dafür sorgen, die Wissenschaftler. Und das kannst du natürlich nicht faken in irgendeiner Weise. Also da muss der Wissenschaftler einfach wissen, was er tut, sozusagen, um denjenigen auch anzuleiten. Und hier ist es ja genauso, dass der Wissenschaftler eben auch dann sagen muss, hey, mach das so und so, mach das so und so, damit das überhaupt richtig durchgeführt wird. Und das macht das Ganze einfach natürlich tricky zu verblinden, weil der Wissenschaftler natürlich dann sehr, sehr deutlich weiß, ob derjenige dann ein richtiges Protokoll macht oder ein Sham- oder Alibi-Placebo-Protokoll.
Mhm. Ja?
Und deswegen kann man das natürlich nicht so verblinden.
Ja, also das Beste, was mir auf die Schnelle einfällt, ist, dass du das Assessment von den Outcomes, also das, was du halt rausbekommen willst, dass das jemand anders macht als derjenige, der die Trainingsintervention leitet. Das heißt, du hast dann zumindest noch eine Researcher-Verblindung, aber die wirkliche Probandenverblindung kriegst du halt eben nicht hin. So, das...
Das hatte ich auch überlegt, aber wie gesagt, da ist wieder das Problem, dann muss er trotzdem wissen, wie er jemanden anleitet, also muss er eine Vorgabe haben, ne? So nach dem Motto, mach das und das, damit er zum Beispiel die Beinpresse, wenn er jetzt die Beinpresse macht, dass er die richtig macht, ne? Dass er den Fuß da hinsetzt, wo man ihn hinsetzen soll und sowas. Das Anleiten, das kann man zwar auch gewissermaßen, also die Instruktionen standardisieren, wird er auch dann gemacht, aber auf was der da achten muss, damit es funktioniert, ist ja dann schon wieder tricky.
Genau.
Ja,
da würde ich eher davon ausgehen, dass man jemand Externes holt, der tatsächlich die Funktionsgutbegutachtung macht. Wenn die standardisiert ist, das ist meistens leichter als das Training. Ja.
Ja.
Aber auf der anderen Seite ist die Frage, wie viel Effekt es halt hat, weil es ist halt tatsächlich so, da Researcher haben oft einen Effekt, der auch die, sag ich mal, dass das beeinflussen kann. Wir nennen das den Versuchsleiter-Effekt. Ne, gibt es ganz oft. Aber ja, es ist deutlich wichtiger, tatsächlich, wenn man schafft, den Probanden zu verblinden als die Researcher. Also der Effekt ist nicht so groß wie das, was passiert, wenn der Proband es weiß, weil es ja um Expectancy-Effekte geht.
Ja.
Und da, ja.
Genau. Das wird ganz einfach, ne, der Proband soll nicht wissen, was er bekommt, ob das jetzt wirklich das mit der Spritze ist immer leichter zu vergleichen. Deswegen, ob er jetzt die Spritze mit dem wirksamen Mittel bekommt oder ein Placebo. Das soll er auf jeden Fall nicht wissen, weil sowas einen ganz, ganz großen Einfluss hat. Gut, aber gehen wir mal weiter. Eine Sache, die sie kritisiert haben, war noch, die ganz häufig bei solchen Schmerzsachen eben natürlich auch untersucht wird, die Quality of Life. Also, ja, Lebensqualität, um es mal so zu formulieren auf Deutsch. Dass sie nicht untersucht wurde bei den allermeisten Studien, oder ich glaube bei keiner Studie. Und das ist so ein Ding, da auch da wieder clasht leider das, was Cochrane halt eben als Kriterium, als Methodikkriterium quasi anwendet, auf die Realität. Warum wird sowas, also das ist jetzt absolut meine Interpretation, aber wenn ich mir jetzt Leute angucke, und ich war ja selber betroffen, die ein Patellaspitzensyndrom haben, dann muss ich die nicht fragen, dass wenn die, also ich meine, in dem Fall waren es jetzt eher Athleten, aber wenn es Athleten sind und die haben Schmerzen und die können ihren Sport nicht so machen, wie sie es gerne würden, oder wenn sie den Sport machen, den sie lieben, und haben dabei Schmerzen, dann ist die Quality of Life nicht wahnsinnig hoch. Wenn sie keine Schmerzen dabei haben, dann ist die Quality of Life auf jeden Fall deutlich höher, weil die sehr, sehr stark vom Schmerz abhängt. So. Das heißt, das ist so ein Ding. Natürlich kann man das noch erfassen zusätzlich, oder könnte man erfassen zusätzlich, ist aber nicht wahnsinnig relevant, weil das Hauptding für diese Leute der Schmerz ist. Habe ich Schmerzen beim Sport oder habe ich keinen Schmerzen beim Sport? Und habe ich Schmerzen beim Sport, geht es mir auf jeden Fall nicht so gut, wie wenn ich keinen Schmerzen beim Sport habe. Also warum zur Hölle soll das ein Kriterium sein, was ich unbedingt erheben muss, ist in dem Fall einfach nicht wahnsinnig relevant. Es ist einfach mein Take dazu.
Mhm. Ja, kommt ja hin.
Genau. Jo, insgesamt bewerten sie das Ganze eben mit very low certainty. Also sehr, sehr große Unsicherheit. Und jetzt hatte ich ja eben auch nochmal geschrieben, weil ich dachte, bin ich jetzt völlig dappig, wenn die, also gerade die Physio-Influencer, die das eben so betitelt haben, so nach dem Motto, oh, wir müssen jetzt alles in Frage stellen, ob Krafttraining uns überhaupt hilft und so weiter. Dann saß ich ja schon da und dachte mir so, okay, bin ich, also ich bin auf jeden Fall biased, was jetzt irgendwie Krafttraining für Patellaspitzensyndrom angeht. Das ist ganz klar, das weiß ich auch. Aber bin ich und alle Forscher, die zu dem Thema forschen, sind die alle biased? Sind die alle extrem biased und wir sind alle blind und glauben an das Krafttraining, an den heiligen Gral des Krafttrainings, und eigentlich ist die Wirkung gar nicht so da oder gar nicht so belegt, wie es eigentlich ist. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn wir uns jetzt diese ganzen, also wir nehmen jetzt nicht diese 800 Ungrad-Studien insgesamt, aber wenn wir, wir nehmen jetzt einfach mal als Beispiel 100 Studien. Wenn wir 100 Studien haben, die Krafttraining beim Patellaspitzensyndrom untersuchen, dann sehen wir, auch wenn die Methodik nicht gut ist und sie nicht mit einer Kontrollgruppe verglichen haben, die nichts tun oder eben eine Schemtherapie haben oder sowas, dann sehen wir trotzdem von diesen 100 Studien, ich sag mal 90 bis 95 quasi, die zeigen einen Effekt auf Schmerzen oder auf Funktion. So, also einen positiven Effekt im Sinne von Schmerzreduktion und eine verbesserte Funktion der Sehne, der Muskulatur und so weiter. Und 5 bis 10 von diesen Studien zeigen vielleicht keinen Effekt, aber ich kenne keine, oder ja, mir wäre jetzt keine bewusst, die irgendwie was Negatives zeigen. Also im Sinne von, naja, da gab es jetzt weniger, da gab es mehr Schmerzen oder schlechtere Funktionen am Ende von der Intervention, von der Trainingsintervention, von der Krafttrainingsintervention für Patellaspitzensyndrom. Und dann ist ja schon so die Frage, auch wenn wir so viele Studien haben, die qualitativ nicht wahnsinnig gut sind, die ein hohes Risiko von Bias haben, wo die Stichprobe relativ klein ist, wenn die aber nahezu alle in die gleiche Richtung zeigen, die gleichen Effekte haben, können wir dann wirklich, wenn es jetzt um die Realität geht, sagen, Krafttraining hat, also wir können uns nur extrem unsicher sein, dass Krafttraining einen positiven Effekt hat auf Schmerzen, auf Funktion beim Patellaspitzensyndrom?
Nö, also es ist halt wirklich so, wenn wir uns diese Daten anschauen, und wir haben jetzt hier diesen Review, und das ist innerhalb dieses Kontext des Reviews, des Protokolls und so weiter, dann kannst du dich da hinsetzen und kannst jetzt sagen, anhand der Basis, okay, ich habe jeweils eine Sache inkludiert, und auf diesem Evidenzgrad kann ich jetzt sagen, ich kann das Ergebnis, was aus diesem hier eben rauskommt, als nicht super richtungsweisend entsprechend ja, darstellen.
Bewerten.
Das geht halt nicht. Also kann ich nicht sagen, das ist jetzt richtungsweisend. Ich habe, also da geht es nur um die Sicherheit. Und das Witzige ist ja, wenn du die eine Studie anguckst mit ihren 39 oder 35 Teilnehmern, ich weiß gar nicht, welche von beiden das war, aber einer hatte ja sogar einen extrem signifikanten Effekt, der deutlich besser war, was Pain anging, als Sham. Und beim anderen war es halt ein bisschen schwieriger, wo man gesagt hat, okay, die war vielleicht ein bisschen kürzer. Ja, versus Glucocorticoids. Kann ja sein. Und kann ja auch sein, dass man gucken muss, wie lange das ging. Ja, was man jetzt eben nicht sagen kann, ist, wie gut ist das Signal? Wie gut ist wirklich dieses Signal? Dafür müsste man jetzt was anderes machen. Und das Problem kennen wir ja. Du hast ja einen Haufen Studien. Ne? Du hast ja, sagen wir mal, du hast 36 Studien. Sag mal, du hast 36 Mal das gleiche Experiment durchgeführt. Hört sich toll an. Und du hattest jedes Mal nur 20 Probanden. So. Jetzt könntest du natürlich zu mir sagen, ey, komm, das sind aber 720 Teilnehmer. Das ist doch voll die Menge. Und ich sage, nee, das sind nicht 720 Teilnehmer, das sind 36 mal 20. Weil du vergrößerst damit sogar die Unsicherheit am Ende des Tages, wenn du das alles jetzt at face value nehmen würdest und sagen, sag ich, 20 Mal habe ich was, 36 Mal habe ich hier was Positives gefunden. Was übrigens unwahrscheinlich ist. Mindestens eine dieser Studien müsste rein statistisch schon sagen, dass es Quatsch ist. Oder sogar zwei oder drei dürften keine Effekte finden. Alleine nur von der Zufälligkeit her. Und wenn du dir sagen würdest, du möchtest jetzt daraus was rausfinden, ja, dann würdest du zwei Sachen machen. Das erste, das ist, dass du natürlich sagen würdest, okay, ich gucke mir mal wirklich alle Ergebnisse an und ich rechne die mal zusammen. Und dazu benutzt man eine andere Technik, die nennt sich Metaregression und wurde öfters schon tatsächlich in diesem Bereich gemacht, wo man dann tatsächlich sich jeden einzelnen Probanden, der quasi in diesen Studien ist, nochmal einzeln bewertet und das Gesamtsignal tatsächlich anhand der Qualität auch der Daten bewertet. Und dann können wir tatsächlich aus diesem großen Signal nochmal was finden. Das ist aber etwas, das wird in den Cochrane Reviews ganz sicherlich nicht gemacht, weil das tatsächlich nur eine systematische Zusammenfassung dessen ist, was auf höchstem Grad da ist. Du kannst das nur sagen, auf höchstem Grad haben wir gerade keine Ahnung. Jetzt nimmst du vielleicht ein, zwei Stufen zurück und kannst dann sagen, ja, okay, das Signal, was wir aus diesen Sachen haben, das ist da. Ich kann jetzt nicht sagen, dass es so perfekt ist, dass ich es komplett, ne, sozusagen fein einstellen kann, der das genau sagen kann. Ich bin 100% sicher, dass es in diese Richtung geht. Aber du kannst halt von den kleineren Studien, von all dem ganzen Body of Evidence, kannst du halt sagen, okay, da ist ja schon was. Das existiert schon. Und ich kann das auch schon nutzen und ich kann halt gucken, ob das ungefähr das ist, was ist, was ich in der Praxis wiedergespiegelt sehe. Immer unter der Sache, dass man im Kopf haben muss, man weiß ja nicht, ob das die gleichen Leute sind. Also wenn du jetzt viel mit Sportlern zusammenarbeitest, hast du immerhin das Glück, da sind auch viele Sportler gewesen. Da muss man sagen, Sportler können sich halt quälen. Das ist halt die Frage, funktioniert Krafttraining auch bei Leuten, die sich nicht so gut quälen können?
Ne? Aber super guter Punkt, weil du es ansprichst. Das war ja auch ein Kritikpunkt, dass sie gesagt haben, man hat den nur Athleten mit reingenommen. Leute, ganz, ganz wichtige Sache. Patellaspitzensyndrom bekommen nur Athleten. Patellaspitzensyndrom bekommen nur Athleten. Wenn du Physio bist und bis hierhin zugehört hast, weil du dich mit der evidenzbasierten Arbeiten beschäftigen willst, und du hast eine 50-jährige Sieglinde, die gerne wandern geht und nach dem Wandern Knieschmerzen hat, vorne im Bereich der Patellaspitze, dann hat die kein Patellaspitzensyndrom. Und dafür lege ich sehr, sehr viel von meinem Körper ins Feuer. Patellaspitzensyndrom bekommen Athleten, Leute, die sehr, sehr hohe Zugkräfte auf die Patellasehne geben, weil nur das eben auch dann am Ende für eine Überlastung sorgen kann, nur eben dann für Schmerzen sorgen kann. Und deswegen ist es ganz wichtig. Und deswegen ist dieser Kritikpunkt, also das habe ich vorhin ganz vergessen zu sagen, aber als sie gesagt haben, naja, sind da nur Athleten inkludiert. Ja, weil die Scheiße nur Athleten bekommen. Also das ist wieder so ein Ding, das ist kein valider Kritikpunkt.
Spannend, ja. Ich meine, wer weiß, ob Sieglinde nicht jedes Mal das Matterhorn hoch und runter läuft und zwar joggt so, also dass sie die Kräfte, die beim Runterkommen wie bei so einer Treppe so extrem sind, dass sie... Nein, that's not gonna happen.
In dem Alter nicht.
In dem Alter dann wahrscheinlich eher nicht. Gibt es so Bekloppte, die machen sowas, aber die haben meistens auch andere Probleme. Die kriegen meistens...
Richtig. Ja, also die bekommen andere Probleme. Aber das ist ganz wichtig, ne? Und
auch einfach... Da siehst du aber schon, ne? Da siehst du, wenn man das wirklich zusammenzieht. Es ist halt immer wieder eine interessante Sache. ich lese Cochrane Reviews immer ganz gerne, weil sie tatsächlich eben diesen Goldstandard haben. Aber sie machen halt kein Garbage in, Garbage out. Das heißt, sie haben extrem hohe Kriterien, ja. Und deswegen kommen sie öfters mal, ich glaube, so 80% aller Reviews, die ich von denen gelesen habe, kommen zu dem Dings, wir haben keine Ahnung, wir wissen es nicht. Und das muss man jetzt aber wirklich, das ist, glaube ich, das auch das Wichtigste, davon abgrenzen, dass man sagt, dass es keinen Effekt hat, sondern die Evidenzstärke auf diesem Level ist nicht gut genug, dass wir es auf diesem Level wissen. Das heißt nicht, genau, dass
ganz,
es nicht funktioniert.
Ganz, ganz großer Unterschied.
Das ist ein riesen Unterschied. Sie sagen einfach nur, hey, kann schon sein, aber es ist einfach nicht so erforscht, dass wir hier jetzt das Go geben. Punkt. So. Ja. Das ist bei ganz vielen Sachen so, ne? Und wenn man halt aus der Medizin kommt, wo man bei schwereren Erkrankungen oftmals 1000 Leute in eine kleine Studie und 15.000 Leute in eine Multicenter-Studie bekommt. Und selbst da haben sie ja immer noch was zu meckern. Also ne? Es gibt Cochrane auch nicht, ohne dass sie nichts zu meckern haben. Das muss man auch dazu sagen. Das ist Sinn des Ganzen. Ne? Also in der Meckelscharten Wissenschaft wird immer gemeckert. Das heißt nicht, dass man das immer ernst nehmen muss, sondern das sind einfach valide Punkte. Ne? Du lernst es. Ich weiß, ich habe mich auch noch totgelacht, als ich das geschrieben habe. Also in meiner Masterarbeit habe ich mich totgelacht, weil ich halt so viele Kritikpunkte angebracht habe, wo ich gesagt habe, ja, die sind halt einfach so. Ja. Setzt du dich hin und zerlegst aber deine ganze Arbeit und das zieht sich halt einfach weiter, dann einfach bis, wenn man eben so einen hohen Anspruch hat. So.
Ja.
Kann es halt manchmal sein, dann kriegt man das nicht, ne?
Ja, das ist ja auch ganz wichtig und einfach auch, um das nochmal so ein bisschen einzuordnen, wie gesagt, mein erster Impuls war, wir sind alle besoffen. Aber wenn man sich eben dann noch ein bisschen genauer befasst mit der Arbeitsweise, eben auch, und deswegen ist das kein Kritikpunkt im Sinne von, naja, die sind doch einfach dumm, dass die jetzt eben sagen, naja, das, also als Kritikpunkt bringen, naja, das sind nur Athleten. Das ist halt die methodische Vorgehensweise, die vorgefertigt ist. Und wenn die dann eben nur ein Klientel, in Anführungszeichen, damit rein, also nur da enthalten sind als Probanden, dann müssen die sagen, ja, es sind halt nur die enthalten, wir können keine Schlüsse auf die Allgemeinbevölkerung ziehen. Ja, können wir nicht, weil es in dem Fall halt auch keine Allgemeinbevölkerung als Vergleich gibt. Aber das ist halt einfach die Vorgehensweise von denen. Ein Punkt, der noch ganz wichtig ist bei sowas, wenn wir sowas auch versuchen zu bewerten oder uns sowas anschauen. Und da ist auch ein berechtigter Punkt von vielen Leuten, die so, die so ein bisschen quasi den manchen Leuten eben so als Evidenz-Warrior bezeichnen, irgendwie, die einfach sagen, ja, du schaust dir wirklich nur Studien an. Und die, da gibt's, also gerade auch in der Physiotherapie gibt es da einige, die dann auch einfach jeglichen Sinn für quasi die Realität einfach verlieren, dass wir uns natürlich auch immer anschauen müssen, diese Studien, die wir da jetzt haben, passen die in das rein, in unsere Erklärungsmodelle, in das, was wir gefunden haben, wie jetzt gewisse Sachen funktionieren. In dem Fall, was, also ne, passt es in die Modelle rein von, wie passt sich Sehnengewebe an, was passiert über, was braucht es überhaupt, um, damit Sehnengewebe sich anpasst, was braucht es, um Schmerz, damit Schmerz runtergeht und so weiter, dass diese ganzen Sachen eben auch passen und da passt Krafttraining eben auch. Also mal davon abgesehen, dass wir es natürlich jeden Tag sehen, das werden wir jetzt natürlich nicht alles in unserem Coaching umwerfen, auf gar keinen Fall, weil eben, wie gesagt, wir sehen, dass Sehnengewebe eine gewisse Zugkraft braucht, um sich strukturell über einen gewissen Zeitraum wieder anzupassen, dass diese Zugkraft zum Beispiel auch über einen gewissen Zeitraum appliziert werden muss und es nicht reicht, wie jetzt zum Beispiel bei Sprüngen, das nur ganz kurz passiert und deswegen dann eben auch keine Anpassung stattfindet und so weiter. Also da gibt es ganz viele Sachen, weshalb Krafttraining eben auch sinnvoll ist. Und auch wenn wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht hundertprozentig sicher sein können, dass es super gut funktioniert, weil die Studien einfach nicht gut genug, dass wir dafür sind, sehen wir das Ganze trotzdem in der Praxis. Und die einzelnen Studien bestätigen ja auch immer einen sehr, sehr deutlichen einen schmerzreduzierenden
Sprachwasser ab 30%.
30 Grad. Und deswegen, Und deswegen
Sprachwasser
ist ganz
mit
wichtig.
30%,
Deswegen ist auch ganz wichtig, ne? Wir müssen uns die gesamte Studienlage anschauen. Wir müssen uns anschauen, passt das in unsere Erklärungsmodelle bis jetzt rein? Wirft das alles über den Haufen, na, dann müssen wir vielleicht unsere Modelle nochmal überdenken oder unsere Erklärung nochmal überdenken. Aber passt es grundsätzlich ja schon rein, dann ja. Frank, jetzt ganz wichtig natürlich vielleicht nochmal so als Ausblick, was können wir denn sagen, was wünschen wir uns denn von der Wissenschaft, von Studien in der Zukunft, wie sie es besser machen können? Was können sie, wie können sie das Ganze besser machen?
Also das Problem ist, ich weiß, es liegt nicht an den Forschern, daher kann ich es ihnen, ich kann es ihnen nahelegen, das wissen die eigentlich. Also schöner wäre es, wenn man weniger Studien durchführen würde, deutlich weniger Studien, mit deutlich mehr Probanden über deutlich längere Zeiträume, um für Interventionen deutlich bessere Signale zu bekommen. Ich könnte einen ganzen Podcast darüber machen, warum das nicht so ist. Hat am Ende viel mit Funding zu tun, hat am Ende viel damit zu tun, in welchen Strukturen man Probanden sammeln kann. Es hat damit zu tun, wie viel Zeit man dafür hat und so weiter. Das ist alles bekannt. Deswegen, also die Forscher selber sind da gar nicht unbedingt so zu selbst ja, an die Kandare zu nehmen, ist es eigentlich wie das Geld reinkommt und wie unser Wissenschaftssystem funktioniert. Und das ist so das Ding. Ich schmeiß übrigens noch einen letzten rein, der vielleicht für die Praxis ganz spannend ist. In der Studie, also jetzt in der Cochrane Review, wurde ja gegen nichts tun, gegen Glukokortikoide und gegen Surgery verglichen. Selbst wenn du jetzt diese Signale hast, die sagen, es ist ja plus minus null, kommt am Ende das Gleiche raus. Sagen wir so, es ist aber irgendwie cooler, wenn mir jemand nicht eine riesige Spritze in mein Knie jagt, weil die sind echt nicht klein, die Dinger, die tun weh. Und Surgery ist noch ein ganz anderes Ding. Da kommt jemand und macht mindestens einen kleinen halben Zentimeter großes Loch da rein und auf jeden Fall schneiden die Gewebe frei. Also ob sie dann irgendwas machen hinten oder nicht. Auf jeden Fall werden sie das Ganze mit Kochsalzlösung aufschwemmen, damit sie irgendwas sehen, also das Knie dick machen. Auch das spürst du danach noch. Also selbst, es ist auf jeden Fall, wenn es dafür keinen echten Grund gibt, und ich komme plus minus in dem gleichen raus, dann würde ich ja trotzdem Krafttraining bevorzugen. Auch wenn ich kein super gutes Signal habe, weil ich zumindest nicht aufgeschnitten werde. Ja? Nichts, also ich weiß, dass Cortisonspritzen auch wunderbar helfen können. Das Problem ist halt auch, sie haben aber durchaus Nachwirkungen bei manchen Menschen. Und da muss man eben gucken, okay, das ist eine Abwägung, was machen wir jetzt? Und manchmal ist es halt einfach sinnvoll zu sagen, okay, da versuchen wir das Ganze jetzt mal zu reduzieren, hauen wir da mal irgendwas rein, vielleicht machen wir es gleichzeitig. Aber es ist schon ein Vergleich von Dingen. Also selbst wenn man plus minus null rauskommt, kann das ja positiv sein, wenn man sagt, okay, ich komme ohne diese ganzen Sachen drauf oder damit auch raus. Und was jetzt komplett fehlt, das muss man ja auch wieder sagen, es fehlen ja tatsächlich, das ist immer witzig, weil das einem jeder lernt das im ersten Semester und dann vergisst er es irgendwie wieder. Es gibt eigentlich Studiendesigns, die kombinierte Effekte eigentlich darstellen sollen. Und die zeigen sollen, okay, was ist jetzt mit einer Vierfeldergruppe? Was passiert bei Leuten, die eine Kortikoid-Injektion zum Beispiel hatten, die dann Krafttraining machen? Versus alleine gibt es Kombo-Effekte. Das ist ja noch, das ist, glaube ich, so ein Ding, das fehlt komplett. Ich sehe in ganz, ganz wenigen Studien überhaupt, also in den meisten, in vielen Bereichen überhaupt diese Frage, gibt es Combined Effects? Ja, also ich denke immer nur an das Lieblingsthema ADHS. Ich habe ein riesiges Review gelesen und dann wird immer verglichen Therapie versus Medikamente, Therapie versus Medikamente. Und dann frage ich mich, was ist mit Therapie und Medikamenten? Ist dann mal jemand auf die Idee gekommen, da wirklich, gibt es dann auch? Und oh Wunder, am Ende sind dann tatsächlich die Effekte von der Therapie zusammen mit Medikamenten nicht viel besser als mit Medikamenten manchmal, weil ich sage, okay, weil diese Sache ergibt das Sinn. Ja, das ist eben diese spannende Geschichte. Das heißt, und das ist eben das wünscht man sich in der Forschung. Bessere Studien, mehr Fragen, größer aufgebaut. Aber das ist, glaube ich, das Problem ist, das wollen wir überall. Und da sind wir bei Verteilungsfunktionen. Und da sieht man ja, wenn es alleine einmal einem Menschen im falschen Büro einer quer sitzt, dann ist das Forschungsfunding halt weg.
Ja? Ja, Finanzierung ist ein großer Punkt.
Das ist halt alles öffentliche Mittel, ne? Und die sind halt kompliziert.
Ja. Aber jetzt hast du die zwei Themen noch aufgemacht, deswegen muss ich da kurz auch noch meinen Senf dazu geben und dann schließen wir hier heute ab. wichtig, Cortison-Injektionen haben also jetzt mehrfach bei, nicht nur bei Sehnen, sondern auch bei Knorpeln und verschiedenen anderen Gewebstypen gezeigt, dass die langfristige Aussicht nicht gut ist. Das heißt, gerade so im Hinblick auf ein Jahr sehen wir immer mehr Studien, die zeigen, dass das Gewebe danach schlechter aussieht als in der Vergleichsgruppe, bei der das nicht passiert ist, die keine Cortison-Injektion bekommen haben. Das heißt, im Fall von Sehnen scheinen sie einfach ein bisschen, das ist ein sehr, sehr hartes Wort, poröser zu werden, also einfach nicht mehr so flexibel, nicht mehr so widerstandsfähig, was das Risiko für Sehnenrisse tatsächlich erhöhen kann. Auch da ist die Evidenzlage noch nicht gut, auf gar keinen Fall, aber es gibt einige einige Hinweise dafür, dass es eben so zu sein scheint. Beim Thema OP muss man auch immer natürlich dazu sagen, wenn wir da gibt es auch nicht viele Studien, aber wenn wir ein Exercise-Protokoll mit einer OP vergleichen, dann ist es so ein bisschen, weil das Exercise-Protokoll ist standardisiert, das heißt, da bekommen alle das Gleiche und das ist natürlich auch ganz wichtig, damit wir eine gewisse Vergleichbarkeit haben. Das heißt aber eben auch, dass da auf jeden Fall Leute hinten runterfallen werden, ne? Weil einzelne Leute brauchen, also wenn wir jetzt bei allen sagen, alle machen jetzt zum Beispiel dreimal die Woche 3x12 mit einem maximalen Schmerzlevel von 4/10, dann kann es sein, dass für den einen ganz wichtig wäre, dass er vielleicht eher 2/10 hätte und für den anderen ist es vollkommen okay, wenn er 5/10 hätte und für den einen ist es besser, wenn er 2x die Woche trainiert und für den anderen ist es 3x die Woche besser. Das heißt, diese Individualisierung haben wir nicht. Bei der OP haben wir das aber natürlich auf jeden Fall, weil natürlich wird die gleiche Methode verwendet, aber es wird natürlich individuell dieser Teil des Gewebes entfernt, je nachdem, welche Methode verwendet wird, aber meistens das veränderte Sehnengewebe, was dann entfernt wird, das wird ja individuell an der jeweiligen Stelle rausgeschnitten. Das heißt, die OP ist schon gewissermaßen individualisiert, das Exercise-Protokoll nicht. Und wenn wir jetzt eben hingehen und sagen, deswegen haben wir auch so einen großen Erfolg, weil wir halt das Ganze eben extrem individualisieren, wenn wir diese Möglichkeit hätten, dann wäre eben, also würde die OP im Vergleich extrem viel schlechter dastehen. Plus, das ist genau das, was du gesagt hast, ganz wichtiger Punkt. Krafttraining hat einfach sehr, sehr geringe Nebenwirkungen, sehr, sehr geringes Risiko. Und wenn wir uns operieren lassen, dann müssen wir danach trotzdem Krafttraining machen. Das ist ja, also wir müssen danach trotzdem eine Reha machen, danach das Ganze trotzdem im Krafttraining aufbauen. Also deswegen, ne, und auch noch so ein kleines Mini-Nugget. Es gibt ja durchaus viele Leute, die werden operiert und da wird es dieses Sehnengewebe, was verändert ist, rausgeschnitten und die haben danach immer noch Schmerzen. Deswegen ist dann so ein bisschen die Sache, wir wissen noch gar nicht hundertprozentig genau, was jetzt am Ende für die Schmerzen sorgt. Wir wissen nur, dass sie da sind und scheinbar ist es nicht das veränderte Sehnengewebe. Also warum sollten wir das rausschneiden? Ne? Zusammen mit dem Risiko und so weiter. Also das sind einfach alles Sachen, die ich da immer an die Hand gebe. Sollte Krafttraining über einen gewissen Zeitraum, schmerzangepasst, progressiv und so weiter, keinen Erfolg bringen. Natürlich kann man dann eben auch über eine OP nachdenken und sollte man auch als letztes Mittel. Wir hatten auch schon zwei von unseren über 130 Klienten mittlerweile, die am Ende dann sich haben operieren lassen, weil Krafttraining keinen Erfolg gebracht hat. Und beim einen hat es auf jeden Fall sehr, sehr gut funktioniert. Beim anderen ist es noch so ein bisschen offen, weil er jetzt noch ein zweites Mal operiert werden musste. Das heißt, da sollte man sich einfach sehr, sehr viel Gedanken darüber machen. Aber damit würde ich gern schließen. Frank, vielen, vielen Dank, dass du an der Stelle eingesprungen bist und uns das Ganze nochmal so ein bisschen in Kontext gerückt hast. Was kann Cochrane, was kann es nicht? Und einfach da auch nochmal viele Insights gegeben hast. Und deswegen sage ich vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal.
Ja, kein Problem. Wunderbar. Einen schönen Tag wünsche ich noch.